Das habe ich Remo danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Also ich bin der Remo Schraner, ich bin 31. Ich arbeite als Journalist bei 20 Minuten. Und seit 2019 habe ich ein Projekt namens «Der Wolpe», also «Der Fuchs», wo ich über meine eigene Depression schreibe, aber auch über Depression oder Mental Health im Allgemeinen. Mit dem Ziel, durch den Blog, durch öffentliche Auftritte, aber auch im Gespräch mit Personen, die ganze Mental Health-Geschichte zu entstigmatisieren.
Das alles und noch viel mehr erfahren wir jetzt in dieser wahrscheinlich knappen Stunde. Aber ich habe mich so gefragt, als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, was hat der Remo gereizt am Journalismus? Und warum ist er zum Journalismus gekommen? Oder wie?
Durch enorm viel Zufall und mit ganz viel Bauchgefühl. Ich habe nie geplant, in den Journalismus zu gehen. Also eigentlich war mein Plan, nach der Schulzeit eine Schauspielkarriere weiter zu verfolgen. Weil ich in meiner Kindheit habe ich Schauspieler gearbeitet, Auftritte, ich habe am Theater Basel Engagement gehabt, zum einen als Schauspieler, aber auch als Regieassistent. Für mich ist klar, ich gehe diese Schiene weiter.
Was hat dich gereizt denn im Schauspiel?
Ja, auf der Bühne kannst du jede Facette von dir sein, ohne schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, du musst jede Facette von dir kennen. Du kannst anders sein als im Alltag.
Du kannst vielleicht auch eine Seite ausleben, die vielleicht im normalen Leben oder im alltäglichen Leben nicht so erlebst, oder?
Ganz genau. Und das ist also wirklich ein bewusstes Ausbrechen aus der Rolle, die ich jahrelang gespielt habe. Also wir alle spielen eine Rolle. Und ich durch meine Depression habe wahrscheinlich die Rolle noch viel mehr gespielt, dass mein Umfeld eigentlich nichts davon merkt. Und für mich war das wie eine Befreiung, im Theater zu sein. Oder auch in der Zeit, als ich im Theater Basel gearbeitet habe, da sind wir nächtelang, tagelang auf der Bühne gewesen, fast auf der Bühne geschlafen. Und das war für mich einfach absolut Paradies gewesen für mich. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache eine Schauspielschule, habe mich in Zürich, in Wien, an verschiedenen Schulen in Deutschland beworben und bin dann in Deutschland an einer Schule aufgenommen worden. Eigentlich mein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Und gleichzeitig hat mir eine Kollegin eine Stellenanzeige geschickt für das Praktikum im Journalismus.
Einfach so.
Und ich habe mich nicht beworben, aber das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe mich dann auf die Zusage mega gefreut. Und dann ist die gekommen. Und dann ist etwas passiert, was ich bis heute noch nicht ganz verstand. Mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, Remo, ich glaube, ist jetzt nicht Zeit.
Auf Deutschland zu gehen.
Ja. Beziehungsweise, wo ich noch die Zusage von diesem Praktikumsplatz bekommen habe. Ja. Mein Bauchgefühl einfach, ist viel positiver gewesen, dem Praktikumsplatz, dem Journalismus gegenüber. Warum auch immer. Und ich habe mich dann auf das Abenteuer eingelassen. Und jetzt bin ich immer noch im Journalismus. Es fühlt sich immer noch nicht wie ein Job an. Also nicht wie Arbeit an.
Das ist ein Hobbyjob mäßig.
Ja, es ist, zum einen habe ich habe schon immer geschrieben.
Ja, was gibt dir Schreiben?
Verschiedenes. Es gibt mir Ordnung. Zum einen, es gibt mir Struktur in meinen Gedanken, für mich selber grundsätzlich. Weil du kannst eigentlich nur über etwas schreiben, worüber du eine Ahnung hast, worüber du weißt.
Ja, gut, ja.
Also gerade im Journalismus ist das unabdingbar sogar. Und ich habe das immer ein bisschen komisch gefunden am Anfang, dass ich jetzt Geld überkomme für etwas, was ich ja sowieso machen würde.
Hast denn du früher noch für dich geschrieben oder auch Schülerzeitung oder hast du schon einen Blog gehabt, früher in den Anfang 2000er, die kleinen Blöckchen für so Schülerinnen.
Genau.
Bist du so jemand gewesen oder hast du nur für dich geschrieben, so um deine Gedanken zu ordnen?
Ich habe zum einen für mich geschrieben, aber auch Schülerzeitung habe ich geschrieben. Dann bin ich auch aufgenommen worden in einem Nachwuchsprogramm für Theatertreibuch Schreibende. Das habe ich auch noch gemacht. Und für mich war es eigentlich wie egal, wo ich schreibe oder was ich schreibe. Hauptsache, ich kann schreiben. Wobei Schreiben an sich eigentlich unser Nebenprodukt ist. Weil mir war eigentlich immer wichtig, mit Menschen in Kontakt zu sein. Ja. Es geht mir um Geschichten von Menschen, über Menschen. Darum auch die Faszination unter anderem für Schauspielerei. Weil du dort immer Geschichten erzählst. Und als Journalist tue ich grundsätzlich über Geschichten und Menschen berichten. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert hat.
Magst du dich an deinen ersten Bericht für eine Zeitung daran erinnern und auch an die Gefühle, die du an deinem ersten Bericht, der dann so publiziert worden ist, gehabt hast?
Ja, also ich mag mich an zwei erinnern, weil das allererste Mal war sogar ein Videobericht gewesen.
Okay.
Da bin ich bei einer Jugend, es ist jetzt eine Jugendsendung gegeben, da bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, bin ich 15 gewesen oder noch jünger. Und dort habe ich über, also gerade so softe Themen, Magersucht und HIV.
Ah ja, du, wir starten gerade so rein, oder?
Ja, und das ist etwas, wo, ich glaube, jetzt rückblickend macht es extrem Sinn.
Ja.
Dazumal war es für mich einfach faszinierend, über Gesundheit zu schreiben und auch so über Prävention zu berichten. Und wo dann das erste Mal ausgestrahlt worden ist, war ich mega stolz gewesen. Aber bis es dort angekommen ist, einfach Adrenalin pur und oh Gott, kann ich das? Ist das richtig? Und dann irgendwie die Off-Stimme bei 25 Mal drüber geschwätzt, bis es dann wirklich gesessen hat. Und dann das erste Mal, wo ich etwas von mir in einer Zeitung gelesen habe, dort, das hat sich, also die habe ich heute immer noch.
Ja.
Das sind so ein Porträt über eine Opernsängerin gewesen,
okay,
ein Porträt über eine Tänzerin. Ja, genau. So dieser Linie bin ich eigentlich so mehr oder weniger treu geblieben am Anfang.
Aber du machst auch viele Interviews für Zeitungen. Wie gehst du an ein Interview an, wo du führst, so wie wir jetzt, und nachher musst du das noch aufs Papier bringen? Mhm. Sind das zwei unterschiedliche Macharten?
Ja.
Und warum?
Also, um mich vorbereiten, geht es eigentlich nicht darum, in erster Linie zum Fragen aufschreiben. Ja. Sondern wirklich, ich will die Person verstehen. Ich will wissen, wie sie denkt. Ich will wissen, warum hat sie den Weg eingeschlagen, den sie eingeschlagen hat. Und durch das, dass ich die Perspektive mehr oder weniger einnehmen kann, dann entstehen die Fragen. Weil gewisse Entscheidungen passen von außen irgendwie nicht so ins Konzept hinein. Warum hat sie plötzlich so gemacht und plötzlich macht sie so?
Ja.
Und das ist dann das, was mich interessiert. Und vor allem, mich interessiert das, worüber die Person eigentlich lieber nicht schwätzen will. Also gerade so im politischen Kontext ist natürlich das, was mich extrem fasziniert. Wie kann man, ist man privat genau gleich, wie man als öffentliche Person ist zum Beispiel? Und wenn nicht, wie funktioniert das
und
überhaupt?
Und wo reibt sich es wahrscheinlich
genau,
auch?
Oder? Ja. Und dann nachher das zu Papier bringen oder online publizieren, das hat natürlich... dort ist eigentlich das Handwerk, das dann spielt. Also wie kann ich eine Stunde Interview so kürzen, dass es noch in der Zeitung Platz hat? Weil meistens hat es nicht Platz für das ganze Gespräch. Und dann muss ich als Journalist priorisieren, was ist wichtig, wo ich die Antworten mehr Gewicht gebe und wo zu wenige. Und natürlich, was streiche ich aus und was nicht.
Machst du da schon vorher Gedanken, dann schaust du dann einfach das Material an, das wir zusammen erarbeitet haben und dann den Entscheid. Oder weißt schon, wenn du in ein Interview gehst, in welche Richtung das Schwergewicht leist?
Schwergewicht, das mache ich schon fest.
Okay.
Das ist auch meistens auch schon mit dem Interviewpartner, mit der Interviewpartnerin eigentlich schon so vereinbart, wo die Schwerpunkte sind. Grundsätzlich spüre ich aber im Interview, was dann meine Prioritäten könnten sein, Schwerpunkte dann schlussendlich. Aber grundsätzlich sichte ich noch das ganze Material und tue dann eigentlich anfangen, das Ganze zusammenkürzen. In Abspruch natürlich mit der Interviewpartnerin.
Was ist das Wichtigste für dich im Journalismus?
Das Wichtigste ist das, wo man schreibt, dass es auch stimmt.
Okay.
Und zudem es klingt nicht so einfach, ist aber nicht immer so einfach. Nee. Weil es gibt oftmals nicht so die eine Wahrheit, es gibt immer verschiedene Schichten.
Es gibt immer mehrere. Also, das ist ja objektiv, das ist ja auch Wahrnehmung, oder?
Genau, also, da muss man wirklich die Unterscheidung machen. Gewisse Sachen sind einfach Fakten, die so sind. Gewisse ist die Meinung. Und jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich das wirklich verschoben, dass Leute das Gefühl haben, man kann Fakten auch als Meinung verkaufen. Und dort ist die Herausforderung, dass ich als Journalist meine Bedürfnisse, also meine privaten Bedürfnisse oder meine private Meinung hinten anstellen.
Aber ganz weg kann man sie wahrscheinlich nie machen, oder? Weil aus einem Instinkt stellt man ja auch Fragen, die eine Haltung hat, oder?
Und darum ist auch wichtig, dass bevor Artikel publiziert werden, dass die auch gegengelesen werden, damit wir verschiedene Augen mal darauf können schauen können. Aber das Ziel ist schon, dass ich als Journalist, außer das ist ein Kommentar zum Beispiel, dass meine Meinung eigentlich keine Rolle spielen darf.
Was sind so No-Gos für dich im Journalismus?
Sachen verheimlichen, Fakten verheimlichen oder sie irgendwie schönreden. Also gerade Statistiken kannst du je nachdem ganz anders darstellen. Und natürlich auch irgendwelche Absprachen mit dem Gegenüber. Also wie man jetzt, was man sagt und was man kann machen. Also dass man wirklich eigentlich möglichst eine neutrale Instanz bleibt.
Ich merke immer mehr, ich habe auch mit JournalistInnen zu tun, ich würde mich auch als Journalist irgendwie bezeichnen, dass Sprache sehr etwas Wichtiges ist. Und ich auch in deiner Arbeit, die du hast, leistest du sehr viel Gewicht auf die Sprache und wie man etwas benennt. Wie wichtig ist die Sprache jetzt für dich und nachher für deine Arbeit?
Sehr wichtig. Also bei 20 Minuten bin ich auch als Gründungsmitglied vom Social Responsibility Board.
Yes.
Und wir haben dort den Auftrag, dass wir über die verschiedensten Themen, also sei es Mobbing, Behinderungen, psychische Gesundheit, einfach zu den Fachorganisationen gehen und zu den Betroffenen und sagen, hey, wenn du in einer utopisch perfekten Welt, wie müsste die Berichterstattung über das Thema aussehen? Und vor allem mit dem Ziel herauszufinden, was sind eigentlich diskriminierende Begriffe, was sind diskriminierende Aussagen oder auch verletzende Bilder zum Beispiel. Und dort haben wir über jetzt 2 Jahre haben wir jetzt so Manuals erstellt, mit dem Ziel, um der Redaktion zu zeigen, schaut, wenn ihr das schreibt, kommt das je nachdem negativ an, eine Alternative ist so und so. Und da ist die grosse Aufgabe gewesen, trotzdem die journalistische Neutralität können zu wahren. Und jetzt gewisse sagen, Sprache, das bringt gar nichts, wir können so schwätzen wie immer, man muss zuerst das Verhalten ändern und dann tut sich die Sprache ändern. Und ich sehe es einfach so, wenn man beides angeht, also unser Verhalten und Sprache, das ist das, was schlussendlich eine Veränderung gibt.
Ja, und Sprache bildet Bilder. Also, wenn ich etwas sage, habe ich meistens schon ein Bild im Kopf und das kommt ja von einer Sprache.
Ja.
Was ist dir so aufgefallen in dieser Arbeit von diesen Begrifflichkeiten? Weil da bin ja auch ich immer wieder gefordert, weil im Bereich Behinderung, auch wenn man da Fachpersonen fragt, hört man auch immer wieder anders. Was ist dir so aufgefallen bei nicht diskriminierender Sprache?
Dass es schlussendlich kein Spruch wird geben, wo für alle nicht diskriminierend sein wird.
Ja.
Also ganz simpel darf ich sagen, der Behinderte. Gewisse sagen, ja natürlich, also auch Betroffene, natürlich, du darfst mich als behindert benennen. Andere sagen, nein, ich bin ein Mensch mit Behinderung. Andere sagen, nein, ich werde behindert. Wenn man auf Deutschland geht, sieht das ganz normal anders aus. Also heisst, wir müssen uns in dieser Arbeit wieder auf die grosse Meinung verloren von der kleinen Minderheit, jetzt in verschiedensten Bereichen. Und was sehr wichtig ist, wenn man natürlich aber mit Einzelpersonen ein Porträt macht oder so, dass man nachher die Person dann fragt, hey, wie willst du dich bezeichnet haben? Solange das nicht ins Aktivistische reingeht, ist das auch völlig legitim. Und das ist auch mein Argument, wenn wir eine Sprache brauchen, die wo diskriminierungsfrei ist, bedeutet das auch, dass wir eine Sprache verlassen, die sehr viele Vorurteile in sich trägt. Und durch das wird die Berichterstattung automatisch viel genauer, viel exakter. Und das ist schlussendlich auch der Hauptauftrag des Journalismus, nämlich die Realität so abzubilden, wie sie ist.
Ja, und das ist, also man lernt auch da. Was ich einfach merke, was das anbelangt, ist, man muss immer offen sein. Und man darf auch sich nicht immer als Wahrheit nehmen, sondern man muss die Fähigkeit haben, zum Zuhören. Ja. Also auch wenn mir jemand etwas anderes über das Thema Behinderung sagt, hat das auch eine Gewichtung. Und nicht nur meine Wahrheit ist die einzig wahre, oder?
Ja.
Das habe ich gemerkt in dem, dass man einfach muss lernen, zuhören und akzeptieren, dass eben die Wahrnehmung immer wieder eine andere ist. Vor allem, wenn man mit ExpertInnen redet von sozusagen Randgruppen.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und du hast schon gefragt, was so die No-Gos sind im Journalismus. Mhm. Jetzt auf das bezogen, also das No-Go ist sicher, dass man einfach seine Meinung, seine Worte, seine vermeintlichen Worte durchdrücken, weil das bedeutet, dass man nachher nicht mehr zuhören würde. Und das ist einfach etwas Grundlegendes, dass man den Leuten zuhören und dann kann nachvollziehen, was eigentlich dahinter steckt.
Ich will eigentlich gar nicht so gross auf die Entstehungsgeschichte, auch wie du zu deinem Thema gekommen bist und auch in die Öffentlichkeit gekommen bist, eingehen. Man kann da viel lesen. Ich will eigentlich mehr darauf eingehen, wo du jetzt auch mehr in der Prävention, in der Mental Health angefangen hast zu arbeiten. Wie hat sich da die Sicht verändert, wo du reingegangen bist, wo du gesagt hast, ich habe Depression, ich habe meine Downs. Und seit du das gemacht hast, hat sich bei 20 Minuten sicher auch viel verändert. Wie ist jetzt die Landschaft und wie wird das wahrgenommen?
Das sind nicht zwei verschiedene Sachen.
Ja, ich weiss, aber wir haben genug Zeit, um das
auszuwählen. Also vor allem so die eine Seite ist so die persönliche Empfindung. Also bis zum Punkt, wo mein Blog online gegangen ist, anfangs 19, ich muss so sagen, ich bin jetzt 31 und meine erste Therapiestunde habe ich mit 80 gehabt. Und wenn ich seitdem eigentlich mehr oder weniger ohne Unterbruch in Therapien, nicht weil es mir immer so schlecht gegangen ist, sondern weil es einfach für mich einfach hilft, mich zu reflektieren können. Und ich habe jahrelang das Gefühl gehabt, ich sei allein mit dem. Ich bin der Einzige, der so fühlt, weil es hat einfach niemanden gegeben, der über das geschwätzt hat. So ganz simpel eigentlich. Ja. Und irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo viel Wut war. Ich hatte einen Arbeitgeber, wo ich Vertrag wegen dem nicht verlängert worden ist. Ich hatte Kollegen, die sich von mir abgewendet haben, weil sie nicht...
Wie geht es damit?
Es ist komisch. Also im ersten Moment ist nicht Wut um, es ist so Verwirrung um, ja. So, was habe ich falsch gemacht?
Ja, man geht immer den Fehler bei sich suchen.
Ja. Bis zum Punkt, wo dann Wut um ist, wütig auf die andere Person. Ja. Und dann aber das Spannende ist, nach der Wut ist Verständnis gekommen. Weil ich plötzlich merke, ich will es gegenüber verstehen, wie es mir geht und was ich brauche, wenn ich nicht mitteile, was ich brauche oder wie es mir geht. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich dann überhaupt angefangen habe, meine Depression zu schreiben. Weil ich wollte, dass Angehörige, also gerade Angehörige sind ja auch sehr fest betroffen von einer psychischen Gesundheit, also Erkrankung von einem Familienmitglied, dass sie wie können nachvollziehen, was ist das überhaupt eine Depression? Was bedeutet das überhaupt? Und für mich war von Anfang an klar, dass wenn ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe, dass rein karrieremäßig gewisse Türen einfach zubleiben. Weil es ist zwar jetzt schon viel besser geworden, dass auch grosse Unternehmen, aber vor allem grosse Unternehmen über psychische Gesundheit schwätzen, aber oft ist es trotzdem noch ein Tabuthema. Und mir war das völlig bewusst gewesen. Was ich aber nicht gedacht habe, dass aus dem raus etwas so schön wachsen konnte.
Ja.
Du hast angesprochen, ich bin in 20 Minuten und konnte einiges machen bezüglich psychischer Gesundheit. Also, als ich zu 20 Minuten gekommen bin, Man hat mich schon gefragt, ja, Remo, kannst du das News-Alltag, psychische Erkrankung und so? Meine Antwort war, ja, wahrscheinlich bin ich einer, der meine persönliche Grenze wahrscheinlich am besten kennt auf der Redaktion, weil ich die Grenzerfahrungen immer wieder gemacht habe. Aber nach dem Gespräch war es nie mehr ein Thema gewesen, also nicht im negativen Sinn, sondern es ist wirklich als Ressource angeschaut worden. Schön. Also gerade auch während dem Lockdown etc. habe ich mit der Kollegin, mit der Fee Riebeling, können Video produzieren mit Betroffenen. Wir haben tägliche Tipps von Psychologinnen, Psychiaterinnen etc. publiziert gehabt, um gerade den Jugendlichen helfen, über die Zeit durchzukommen. Ich bin auch in ein Rösser gekommen, wo ich Mental Health können, zu einem fixen Themenschwerpunkt machen. Also so hat sich extrem viel geändert gehabt. Nicht nur fürs Unternehmen, sondern vor allem auch für mich, zu merken, hey, das, was ich habe, ist auch eine Ressource, die auch im wirtschaftlichen Umfeld einen Vorteil kann bedeuten kann.
Auch dann weitere Facetten, die man auch positiv nutzen kann. Also ja. In einem positiven Kontext nutzen.
Genau.
Was ist denn für dich persönlich eine Depression oder eine depressive Zeit?
Da gibt es mega viele Farben, sage ich jetzt einmal. Ja. Und so für mich das Schlimmste ist eigentlich die Momente, wo ich gar nichts mehr spüre.
Okay, das wäre aber dann wirklich so das Äußerste vom Facettenrichtum wahrscheinlich, ja. Oder?
Ja, und gleichzeitig verstehen viele Leute bei einer Depression Traurigkeit, also jemand heult oder so. Und wenn ich dann sage, für mich ist das Schlimmste, wenn ich gar nichts mehr spüre, okay. Dann kommen sie oftmals nicht raus. Ja. Also du musst vorstellen,
also ja, ist abgestumpft.
Ist einfach extrem abgestumpft. Und dann gibt es auch noch die anderen Phasen, wo ich in einer Minute etwa 10 Emotionen durchmache, wo ich in die Dusche gehe, mega glücklich bin, weil du schön entspannt, schön warm, schön kalt, wie auch immer. Ja. Plötzlich habe ich unglaublich Traurigkeit, habe Heulkrampf und das alles innerhalb von 1 oder 2 Minuten. Und auch das, wo ich wo dann so Länge Begleiterscheinung ist auch ein bisschen das nicht planen können. So,
ein bisschen planlos.
Ja, also wie irgendwie am Montag gefragt, ob Remo, gehen wir am Freitag dort und dort hin? Und ich will unbedingt, aber am Freitag habe ich so eine schlechte Stimmung, dass ich fast nicht mehr aus dem Haus rauskomme. Und es ist sehr schwierig, das der anderen Person mitzuteilen. Zumindest am Anfang.
Ja. Aber jetzt kannst du auch sagen, hey, heute ist mir nicht so drum, nichts gegen dich, aber irgendwie passt es nicht.
Ja, also dort die Strategie habe ich jetzt über die Jahre müssen erarbeiten. Und was schön ist, so, mein Körper gibt eigentlich schon viel vorher gibt Alarmzeichen, wenn irgendwie Energienotstand ist, wenn ich weiss, ich muss wieder ein bisschen auf mich schauen. Und umso früher, dass ich natürlich merke, desto schneller kann ich auch etwas dagegen machen. Also ganz banal, etwas dagegen machen heisst, ich lege mein Handy weg, um wirklich mal offline zu haben. Das tut mir extrem gut. Das, was mir seit ein paar Monaten sehr gut tut, ist auf einen Vita-Park gehen und mich wirklich kann auskotzen sportlich. Und einfach mehr spüren, was mein Körper momentan braucht.
Ich weiss nicht, ob das eine Frage ist, die für mich ein bisschen negativ Auswirkungen haben. Aber ich frage sie jetzt, gibt es auch positive Aspekte von einer depressiven Zeit? Also nicht so, wie es du benannt hast, aber vielleicht eine Facette, die positiv ist.
Mhm. Ja, also das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Durch Depression habe ich überhaupt gemerkt, welche Bereiche in meinem Leben eigentlich schädlich sind.
Okay.
Oder welche Bereiche, dass ich muss ändern oder verlassen. Und das andere, Depression zwingt mich tagtäglich dazu, meinen Körper immer wie ernster zu nehmen, meine Bedürfnisse immer wie mehr zu priorisieren und nicht immer Kompromisse eingehen. Also klar, wir gehen tagtäglich Kompromisse.
Ja, auch mit sich selber.
Genau. Aber sehr wichtig ist eigentlich, weil jeder Mensch hat gewisse Bereiche, wo kompromisslos erfüllt sein müssen. Also gerade in einer Liebesbeziehung, da gibt es immer gewisse Bereiche, sind wir treu, sind wir nicht treu, was bedeutet überhaupt treu, wo für jeden eigentlich muss unumstößlich passen.
So goes, no goes.
Genau, genau. Und Depression zwingt mich eigentlich tagtäglich dazu, diese Sachen nicht zu vergessen.
Ja, also ich würde mich eher so bezeichnen, dass es für mich so düstere Phasen gibt. Ich würde sagen, ich habe eine grosse Depression gehabt, die sich mit Schlafstörungen ausgewirkt hat in der zweiten Lockdown-Phase im Oktober 2020. Dort ist es mir nicht so gut gegangen, weil ich habe mich so verschanzt, weil ich würde mich gleich, obwohl ich einen guten Körper habe und so als Risikopatient bezeichnen, weil wenn ich einfach krank würde, dann müsste ich gepflegt werden. Also könnte ich nicht mehr zu mir schauen. Und dann müsste ich wie pflegebedürftig sein. Und dann habe ich mich da in verschanzt. Fast 24 Stunden. Ich habe natürlich auch anfangs 2020 noch meinen Vater verloren und dann auch im Herbst meinen Grossvater. Und ja, es war noch das Fernsehengagement so in der Schwebe. Und ich brauche für mich eine Struktur. Also, ich kann mir selber schwer eine Struktur geben. Also wenn ich weiss, ich habe morgen oder übermorgen etwas zu tun, kann ich mich gut entspannen, wenn mal ein Tag nichts läuft. Ja. Aber wenn ich dann 2-3 Wochen nicht weiss, was anläuft, dann fängt es bei mir an zu drüllen und ich bin immer gefordert und auch herausgefordert worden und habe wirklich fast 20 Kilo angegessen und wirklich nicht mehr können schlafen. Und mir hat einfach viel geholfen, darüber zu reden, wie es mir geht. Ich habe sehr gute Schwester wie auch Mutter. Ich habe immer mit Reden fertig gebracht und plötzlich hat es mich dann ein bisschen anschiessen. Darum war es nicht so eine ganz schwierige Depression gewesen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich habe mich dann angefangen fragen, ob das in dieser Zeit wirklich mein Leben ist. Also einfach nur da innen sein und nichts machen, ob das wirklich mit Anfangs 30 das jetzt wirklich so ist. Und dann habe ich mir mit Schutzkonzepten und so wieder selber eine Struktur gegeben. Aber dort habe ich eine kleine Dimension mitbekommen, was so düstere Zeiten kann bei einem bewirken.
Also wenn du es so erzählst, ich meine, das ist ja extrem heftig, noch 2 Todesfälle von sehr nahen Personen, das ganze Lockdown. Also das ist absolut verständlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Wahrscheinlich hätte ich mich auch zuerst mal einfach verschanzt. Und es ist die traurige Worte, das ist ja vielen. Also rein nur, in Anführungszeichen, durch den Lockdown Junge so gegangen, dass sie wie nicht gewusst haben, was machen. Ja. Viele sind depressiv. Die Anrufe von Jugendlichen, die Suizidgedanken haben, sind enorm in die Höhe geschossen. Und das ist natürlich ein extremer Notstand. Es bewirkt aber jetzt, dass die Politik so langsam auf nationaler Ebene das Gefühl hat, es könnte vielleicht doch einmal notwendig sein, etwas zu machen. Ja. Das heisst, das ist mal in sehr vorsichtig Ausdruck mal so einen positiven Nutzen dieser ganzen Krise, dass also jetzt ein bisschen etwas in die Rolle kommt.
Ja, und vor allem, was halt auch noch ist, oder? Wenn du natürlich dort im Oktober 2020 ein bisschen zu viel Medien konsumiert hast, dann hast du natürlich dann auch wieder gemerkt, dass wenn du zu einer Randgruppe gehörst, also wenn alles gut läuft, bin ich der Meinung, wird unser Thema Behinderung akzeptiert und wir dürfen unsere Forderungen auch stellen, aber wir haben dann einfach schon gemerkt, wenn es dann einmal Herd auf Herd geht, sind wir dann eben schon nicht mehr so ein Teil von der Gesellschaft und dann hört man ja dann oft, ja dann müssen halt die, ja dann stirbt es halt von gewissen Leserbriefen her und das hat natürlich der Mindset auch nicht so gut da. Darum denke ich, müssen wir da vielleicht schon auch schauen, wie geht man in so Krisenzeiten auch mit den Randgruppen um und nicht erst in der Krise sich dann die Frage stellen, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, über sich die Frage zu stellen, oder?
Ja, ja, also jetzt gerade im Bereich psychische Gesundheit ist natürlich ein bisschen ein paradox vielleicht, das System, weil grundsätzlich, du kannst dann etwas bewirken, wenn du eine grosse Lobby hast. Wenn
ja,
du, wenn
das du ist etwas so. Bewirken.
Jetzt aber, wenn du eine Depression hast, eine paranoide Störung hast oder so, ist es oftmals gar nicht möglich, in die Politik reinzugehen und so lange Schnauf zu haben. Also eben je nach Grad von der Erkrankung natürlich. Aber das bedeutet eigentlich, dass Tausende von Menschen in dieser Situation sind, aber nicht aktiv können werden, weil es einfach aufgrund von der Erkrankung einfach nicht möglich ist.
Ja, nicht akzeptiert wird von einem, vielleicht von einem selber, vom Umfeld und dann noch von der Gesellschaft, oder?
Ja. Und darum sind wir extrem darauf angewiesen, von Leuten, die wenig oder nicht von dieser Erkrankung behindert werden, dass sie sich für uns einsetzen.
Ja, und akzeptiert
werden, genau. Und ich sehe mich als Teil wie von beiden Teilen. Weil ich habe das Privileg, dass ich inzwischen Depression so in Anführungszeichen im Griff habe, dass ich ein mehr oder weniger normales Leben kann führen kann. Und mich für die Thematik einsetzen. Und gleichzeitig habe ich jahrelang in dunkle Täler beschritten und weiss, was es bedeutet, eine psychische Erkrankung zu haben. Aber mir ist auch total bewusst, dass Leute, die noch völlig in dieser Situation drin sind, dass es schlicht nicht möglich ist und auch nicht von Vorteil ist, wenn sie sich dann so engagieren für andere, weil die Energie, die noch um ist, muss man unbedingt für sich selber zuerst nutzen.
Ja, und du hast zwei wichtige Aspekte auch gesagt, wie du mit deiner Depression oder auch mit diesen Warnsignalen umgehst. Ich habe auch gemerkt, dass ich auch körperlich mich auseinandersetze, also Sport mache, Fitness mache, weil ich würde mich schon als sehr verkopfter Mensch wahrnehmen. Aber gewisse Probleme habe ich nicht mit dem Kopf lösen können, die ich mit dem Sport kann neue Sichtweisen annehmen. Und das würde sich mit dem denken, was du sagst, auf dem Mieterparcours. Oder ich gehe einmal bis zweimal in der Woche ins Fitnesszentrum und gehe mich dort ein bisschen auskotzen. Aber nachher fühle ich mich wie befreiter. Und das ist schon noch ein wichtiger Aspekt, dass man eigentlich sich selber muss fördern und fordern, körperlich wie auch geistig.
Und da ist immer, also ich meine Wunder, wie es dir geht, aber für mich ist immer so ein bisschen ein Balanceakt zwischen, wie fest fordere ich mich jetzt, wenn ich es aber zu viel, wenn es im Moment, wo ich einfach soll sein, wie es ist, Ruhephase, oder wo soll ich mich wirklich aus der Komfortzone rausgetrauen, sei es körperlich, aber auch rein vom Denkenmässig. Also jetzt zum Beispiel, seit Jahren denke ich, es wäre noch cool, irgendein Studium im Gesundheitsbereich zu machen. Mhm. Aber es hat mich immer ein bisschen daran gehindert, weil ich weiss, okay, ich bin schon froh, bekomme ich nachher den Mali-Alltag irgendwie unter einen Hut, das noch ein Studium dazu, wäre jetzt zu viel des Guten. Und irgendwie vor ein paar Monaten ist es einfach so gross geworden, der Wunsch, dass ich mich jetzt einfach angemeldet habe. Jetzt, wo der Podcast läuft, bin ich wahrscheinlich schon mitten im Studium. Aber das ist wirklich so, ich habe keine Ahnung, wie das rauskommt. Aber ich muss es wie rausfinden. Weil das, wo aber auch noch speziell ist, bin jetzt jahrelang mit ist Depression sehr gross gewesen. Ja. Und jetzt muss ich wie an ein Leben gewöhnen, wo Depression gar nicht mehr so gross ist. Und dort fehlen mir einfach der Erfahrungswert. Ich muss wirklich je nach Situation von ganz von vorne anfangen.
Dann mit dem herausgefunden, was zu viel und was zu gut ist, habe ich die Erfahrung gemacht, desto mehr, dass ich mich im Vornherein mit einem Termin auseinandersetze, dass es mir schwierig fällt, an einen Termin zu gehen, dann muss ich neu heranschauen. Wenn ich einfach einen Termin wahrnehme, ohne mich im Feld zu fragen, wollte ich das machen, sondern der kommt einfach und ich nehme den an, dass ich dort, wenn ich mich schwer tue, vorher dran, vielleicht eher mal absagen, wieder das durchzudrücken, weil es im Vorfeld schon so im Kopf drüllt, dass ich eigentlich gar nicht will. Aber ich habe ja zugesagt, dass ich dort vielleicht eher mal sagen, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber es geht nicht. Das habe ich schon gemerkt. Und was ich auch schon gemerkt habe, früher habe ich immer Ausreden gesucht. Also Behinderung oder ich bin umgekehrt oder so. Und desto mehr, dass man sich probiert, in etwas reinzuflüchten, desto mehr schwierig wird es, das zu rechtfertigen. Und meistens ist es einfacher, wenn ich einfach sage, du, ich weiß auch nicht, aber irgendwie, es, ich habe da noch dazu mal, wo ich zugesehen habe, dass das richtig angeschaut, aber desto ja. näher, dass es kommt, spüre ich, dass es nicht stimmt. Und ich habe schon gemerkt, es hilft auch dem Gegenüber. Vielleicht auch zu sagen, du, ich habe auch einen Termin zugesagt, jetzt, wo mir eigentlich auch nicht so passt, aber ich habe wie Türen auf, da darüber können zu reden.
Ja, ja.
Und der andere Aspekt, den du sagst, der mir auch immer wieder schwierig gefällt, weil ich auf Social Media auch ein bisschen stattfinde, ist das richtige Mass von Social Media zu finden. Das ist, also... Ich habe mich schon manchmal gefragt, wenn ich jetzt nicht so auf dieser Plattform würde, stattfinden, ob ich das überhaupt kann. Weil so viel Zeit, die dort versummt wird. Und so. Also, ich habe dort noch nicht für mich das richtige Patientenrezept gefunden. Wie hast es du es gefunden? Das ist wirklich mal so ganz hart, weil du bist ein Jahr jünger als ich. Du kannst sagen, jetzt muss ich Social Media freie Zeit haben.
Also, ich muss mal so sagen, also vom Social Media aktiv machen, ist bei mir extrem phasenweise. Also okay. Gibt es phasenweise, wo ich sehr viel poste und dann gibt es Wochen oder auch Monate, wo gar nichts kommt, weil ich einfach nicht Lust habe, weil ich einfach nicht will etwas preisgeben in dieser Zeit. Aber Social Media konsumieren ist bei mir eh ein kleines Problem. Weil es ist ein extremer Suchtfaktor. Also ja. Gerade TikTok ist bei mir ganz, ganz
übel. Das die Büchse habe ich noch nicht aufgetan, zum Glück.
Ja, lass ich vielleicht noch ein bisschen zu. Ja. Und zum einen ist es natürlich super, nach einem anstrengenden Tag einfach irgendwelchen Content passiv zu konsumieren. Schwierig ist, wie ich dann den Zeitpunkt zu finden, okay, jetzt ist genug passiv konsumiert, jetzt machen wir etwas anderes. Und da bin ich eigentlich jeden Tag wieder ein bisschen am herausfinden, wie ich das genau machen soll. Aber was ich mache, ist im Minimum jedes Jahr 3 Wochen, wo ich das Handy gar nicht mehr anmache.
Ah, gar nicht?
Ja.
Ah, okay. Und das verbindest du meistens mit Ferien oder... Ja. Alltägliche Woche, also ganz normale Woche, oder
müssen
da Ferien sein?
Nein, es müssen Ferien okay. sein und ich darf nicht daheim bleiben, sonst funktioniert okay. das nicht.
Also musst du dich auch, das habe ich mich schon gefragt, weil ich habe jetzt gerade wieder eine schwierige Zeit im Sommer, wegen dem Sommerloch. Mhm. Ich habe recht viele Aufträge wegen dem Fernsehen, nach dem Paragraph, vor allem nach dem zweiten. Und nachher ist das Sommerloch und alle sind in die Ferien gegangen.
Ja.
Eben, ich habe vorher schon gesagt, ich habe mir selber ganz schwierige Struktur gegeben. Und ich habe einfach für mich gelernt, dürfen zu sagen, ich habe immer wie so ein schwarzes Loch, das ich mit mir mittrage. Ich brauche das aber auch, weil ich habe für mich herausgefunden, wenn ich aktiv das schwarze Loch für mich so benennen und auch dem Platz geben und vielleicht auch aktiv dort reingumpen, komme ich meistens anders wieder raus, wenn ich rauskomme, weil ich habe gemerkt, dass ich durch das immer mich auch von hinterfragen und auch mal grundsätzlich mal das Leben von neu strukturieren, was ich, wenn es gut läuft, selten mache. Und ich das einfach so darf benennen, dass das da ist, und dass ich jetzt einfach den Fokus vielleicht nicht drauf habe, dass es mir gut geht. Aber dass es gleich irgendwo das darf sein, hat mir geholfen. Und darum habe ich auch für mich müssen feststellen, dass ich vielleicht nächsten Sommer wieder nach irgendwie 12 Jahren wieder mal aktiv Ferien mache, wenn die anderen auch in Ferien, dass ich dann Sommerloch wie kann entgleiten, oder?
Ja, es ist mega wichtig, dass man Strategien für sich findet. Weil es geht nicht immer darum, alles aushalten zu müssen. Manchmal geht es einfach darum, einfach eine Strategie zu finden, dass man es nicht aushalten muss.
Und halt Lösungen.
Ja.
Weil manchmal kann man eine Situation schon nicht ändern, wie jetzt ein Sommerloch. Aber man kann sich in dieser Situation vielleicht ein bisschen verändern. Oder? Ja,
auf jeden Fall.
Aber wie geht es denn dir damit? Du bist ja jetzt gleich auch eine öffentliche Person, die... eine Öffentlichkeit generiert und auch zu einem Thema generiert. Wie ist das für dich, manchmal in der Öffentlichkeit zu stehen für ein Thema?
Also muss so sagen, wenn ich, ich bin ja, jetzt komme ich wieder zurück auf Schauspielerei, ja, wahrscheinlich. Also nicht, dass ich durch Schauspielerei.
Nein, man nimmt dich sehr wahr, Mann.
Gut. Aber wenn ich in einer Rolle bin, und mit einer Rolle meine ich mit einem Auftrag, ja, in der Öffentlichkeit bin, wie ich habe einen Vortrag und geht es um psychische Gesundheit, ja, oder ich gebe einen Workshop und geht es um Journalismus, dann habe ich extrem Freude an dem. Also dann freue ich mich, also umso mehr Leute das um sind, desto besser. Oder wenn es kleine Gruppen sind, desto gesprächiger die Leute sind, desto besser. Also ich, das Bad in der Menge sozusagen, habe ich überhaupt keine Angst davor. Im Gegenteil, es gibt mir extrem viel Energie. Aber ich als Privatperson möchte auf keinen Fall irgendwo irgendwie in einer Menschenmasse sein. Also wenn ich, also ich schaue auch zum Beispiel ganz banal, wenn ich gehe einkaufen, dass ich nicht am Wochenende einkaufen, weil ich will einfach möglichst allein im Laden sein, etc. Ja. Also ich unterscheide extrem, bin ich in einer, mit einer Aufgabe unterwegs oder nicht. Oh, okay. Und als Privatperson bin ich eigentlich sehr gern, also mit meinen Ängsten zusammen, bin ich sehr gern daheim, bin ich sehr gern auf Wanderungen unterwegs. Aber so Anführungszeichen als öffentliche Person mit einer klaren Aufgabe, das macht mir das eigentlich überhaupt nicht aus, ich freue mich sogar darauf.
Schön, also das freut mich. Was würdest du dir noch wünschen, Thema, auch die Journalismus in diesen Themen, die wir jetzt ein bisschen behandelt haben, gibt es irgendwie noch, aber ihr seid immer wieder am Erarbeiten bei den 20 Minuten, aber so etwas, was du dir noch würdest wünschen, in den kommenden Jahren, jetzt auch Mental Health oder jetzt auch bezüglich Sprache, wo du noch willst, so mitgeben?
Ja, also das, was mir eigentlich, wenn ich einfach jetzt vom grossen Ganzen aus gesehen, jetzt nicht auf einzelne Firmen schaue, ist mein Anliegen, dass eigentlich die Journalistinnen und Journalisten ihre psychische Gesundheit eigentlich viel ernster nehmen, okay, als sie es jetzt machen. Weil ja, der Beruf ist und wird immer ein sehr stressiger Job sein. Ja. Und dass dort wirklich, ich muss so sagen, nicht jede Person kann das. Also ich bin jetzt auch, hat eine neue Position, wo ich jetzt weniger in diesem News-Alltag bin. Ich bin sehr froh darum, weil man muss auch mit dem können umgehen. Aber auch, dass man wirklich Journalistinnen und Journalisten das ernst nehmen, gerade wenn es zum Beispiel um Krieg geht. Das macht einem mit einem etwas, wenn man die Bilder, die Videos sieht. Also wir sehen ja viel mehr, als wir publizieren. Also viel krassere Bilder, viel krassere Aufnahmen, ja, die wir nicht können zeigen. Und dass dort die Verlage zum einen noch besser um ihre Mitarbeiter sich kümmern. Also wir haben zum Beispiel eine Notfallpsychologin dann engagiert, die dann Schulungen gemacht hat, die Supervision gemacht hat mit den Leuten, weil es sehr belastend ist. Und ich würde mir wünschen, dass es auch andere Verlage die psychische Gesundheit.
Und nicht einfach als Kostenpunkt anschauen, sondern als Qualität wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist auch noch spannend. Also nicht nur im Journalismus, sondern grundsätzlich in der Wirtschaft. Ja. Wenn man die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden tut, dann fördert, wenn sie gesund sind, ist es viel günstiger,
wenn sie
ausfallen.
Wenn es brennt.
Oder? Ja, und das ist ein extrem teuer, wenn also rein vom Wirtschaftlichen aus gesehen, ist es extrem teuer, wenn Mitarbeitende ausfallen.
Das glaube ich. Remo, wir reden schon 45 Minuten knapp. Es ist wie im Flug vorbeigegangen. Aber vielleicht hat der Herr Journalist noch ein, zwei Fragen an mich. Das ist immer ein Set, wo mir der Gast oder die Gästin dürfen noch ein, zwei Fragen stellen. Feuer frei.
Ja, ich hatte sehr viele Fragen.
Du
sagst, du siehst dich als Journalist.
Ja.
Was fasziniert dich an dem Beruf?
Es ist so, oder? Ich habe ja meine Welt. Die ist sehr, also ich würde sagen, die ist sehr farbig. Aber durch eine andere Welt, wie jetzt du, wo mit deiner Welt reingekommen bist, gibst mir mit einem Farbklecks mehr in meine Welt. Also ich kann etwas aus deiner Welt nehmen oder anschauen oder auch aktiv sagen, es war jetzt spannend gewesen, das zu sehen, ist das etwas für meine Welt? Und dann auch können aktiv sagen, nein, es ist seine Welt, also mich einfach in dieser Stunde sehr fasziniert. Das muss ich nicht nehmen, aber ich übernehme es und so mache ich meine Welt auch farbiger und lehre vielleicht auch etwas über das Verständnis vom Gegenüber, indem dass ich aktiv am Gespräch teilnehme, indem dass ich Fragen stelle oder zuhöre.
Du nimmst mich natürlich wundern, welche Farbkleckse, also gibt es noch Farbkleckse, wo kannst du übernehmen?
Ja, einfach wirklich das, wo du immer wieder sagst, Transparenz, also auch zu sich verstehen und halt auch mit dem als Stärke anzuschauen und zu sagen, hey, ich kann das, das ist eine Ressource von mir und keine Angst haben, sondern das ist gerade der erste Schritt, zu sich zu stehen. Auch in einem Mitarbeitergespräch sagen, hey, das ist eine zusätzliche Ressource. Natürlich müssen wir eins, zwei vielleicht Abmachungen mehr machen, aber so fühlt man sich auch frei, wenn man so zu sich darf stehen.
Ja.
Oder sitzen, je nachdem.
Genau. Sehr schön.
Ja. Nein, und auch sonst, ich habe auch riesen Respekt, weil ich weiss, wie wichtig deine Arbeit ist, auch was Wording anbelangt. Oder wenn ich gesehen habe, wie viele JournalistInnen mich gefragt haben, ob ich an den Rostel gefesselt bin, als ich angefangen habe, beim SRF zu arbeiten, im Vorfeld. Und ich habe immer ihnen müssen sagen, ja, also die Frage so ist eigentlich schon komplett falsch, weil der Rostel ermöglicht mir erst Freiheit. Studiere ich mal, ich hätte den Rostel nicht. Was denn mit mir wäre, wäre ich vielleicht ein Raupe, wo sich da hin würde schlängeln. Also der Rostel ermöglicht mir die Freiheit. Und natürlich ist es immer noch ermüdend, dass es manchmal ist noch passiert, aber ich denke, das ist eine Arbeit, die wir machen müssen. Also halt immer wieder sagen, nein. Und das Nein halt auch nicht als kontraproduktiv anschauen, sondern immer denken, es hilft an den kommenden Generationen, dass ich einmal Nein gesagt habe.
Ja, das ist ein extrem schöner Gedanke. Dass das Nein oder einfach Grenzen setzen, nicht nur für einen selber ist, sondern auch für die anderen, die schon da sind oder die noch kommen, dass wir da wirklich den Blick können ein bisschen öffnen. Das ist ein sehr schöner Gedanke.
Und was ich halt auch gelernt habe, was du mir auch wieder gezeigt hast, ist auch zu seinem Rucksäckchen dürfen stehen und sagen, das ist mein Rucksäckchen, es macht mich auch zu dem aus, was ich bin und dem auch Platz geben, weil ich habe immer gemeint, ich müsse meine Behinderung, vor allem als Kind, möglichst verstecken. Und desto mehr, dass ich es versteckt habe, desto mehr ist es aufgefallen. Und seit ich auch das, sage ich immer, das beste Beispiel ist das Fernsehen. Ich habe immer mich aktiv mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie viel Platz darf ich auch meiner Behinderung geben? Nicht wie viel muss ich geben, sondern wie viel darf ich geben, dass es dann für mich auch stimmt. Weil es hat wirklich auch ein paar Anpassungen gebraucht von dem Fernsehen, aber ich habe nicht wollen, noch mehr Rücksicht nehmen aufs Fernsehen, also nicht das Fernsehen mir total steil weggeleitet, aber ich habe mir auch meinen Raum geben und sagen, das und das müssen wir anpassen und auch nicht als Alibi-Übung, sondern wirklich auch Behinderung ernst nehmen und sagen, das und das brauche ich. Und das hat dann aber auch sehr gut funktioniert. Aber es hat auch von mir wirklich eine Auseinandersetzung gebraucht mit mir und meiner weiteren Facette. Und das hat sehr stark einen Farbklecks hinterlassen. Ich würde sagen, den Farbklecks habe ich schon gehabt, aber du hast noch einmal grundiert, dass das wirklich, wirklich wichtig ist, auch zu dem Stehen, dass es nicht als Defizit angeschaut wird, sondern einfach, es ist da. Und wir müssen mit dem jetzt auch zusammen erarbeiten, einen neuen Weg, oder?
Ja.
Nein, Remo, ich bedanke mich recht herzlich und ich freue mich immer wieder mit dir kurz auf LinkedIn mich austauschen und es war mir eine wahre Freude.
Danke mir ebenfalls, vielmals. Ja, und danke dir vielmals für das tolle Gespräch.